Und nun wollen wir gemeinsam eine Landschaft durchwandern, die Ihnen wahrscheinlich bekannt vorkommt. Aber ich hoffe, dass wir hier und da doch noch einige Schönheiten entdecken werden. Nebenbei gesagt, das Thema, das Christuszeugnis des Apostels Petrus, möchte ich doch etwas verändern. Streng genommen müsste es lauten, das Zeugnis des Heiligen Geistes durch den Apostel Petrus. Des Heiligen Geistes, der allezeit bemüht ist, durch das Wort der Apostel und Propheten Jesus groß zu machen, Jesus zu verherrlichen, sodass die Menschen, die Träger der Offenbarung gewesen sind, gerne hinter diesem Willen des Heiligen Geistes zurücktreten. Das Erste, was wir gemeinsam betrachten wollen, Jesus Christus ist ein Lamm ohne Fehler und ohne Flecken. Wenn wir da an das Passahlamm denken, dann dürfen wir auch sagen, ein junger Widder. Denn es war ein Widder, der als Passa-Opfer gewählt worden ist. Und so erscheint auch Jesus im Buche der Offenbarung als Arnion, als der Widder, ausgestattet mit 7 Hörnern, dem Bilde der absoluten Allmacht, mit 7 Augen, dem Bilde der absoluten Allwissenheit, und den 7 Geistern Gottes, das heißt dem Geiste Gottes in seiner 7-fachen Fülle, die ja in dem Christus wohnte. Aber zunächst einmal war er hier auf Erden. Und er ist deshalb in Fleisch und Blut der Brüder gekommen, damit er sterbensfähig würde. Denn sonst wäre er wie Gott. Unsterblich gewesen, unversuchbar von dem Bösen. In Hebräer 2, Vers 14 heißt es, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise an denselben, an Blut und Fleisch, teilgenommen, damit er durch den Tod den zunicht machen könne, der die Rechtsbefugnis des Todes hat. Das ist den Teufel. Eines sollten wir allerdings bedenken. Jesus hätte nicht sterben müssen, denn er unterlag nicht dem Gesetz der Sünde und des Todes. Er kannte keine Sünde, in ihm war keine Sünde und er tat keine Sünde. Es gab für ihn schlechterdings keine Todesnotwendigkeit. Er ist von sich aus freiwillig in den Tod gegangen. Er wurde sterbensfähig, indem er den Brüdern, indem er den Menschen gleich geworden ist. Allerdings als ein fehlerloses Lamm. Mich hat kürzlich ein russischer Bruder angerufen und hat gefragt, warum wurden eigentlich dem Herrn Jesus am Kreuz die Beine nicht gebrochen? Den beiden Missetätern wurden ja die Beine zerschlagen, damit sie schneller stürben. Aber als die römischen Soldaten zu Jesus kamen, da sahen sie, dass er bereits gestorben war. Und da darf der Apostel Johannes, der Evangelist Johannes, darauf hinweisen, dass dies geschah, damit erfüllt würde, was in den Psalmen steht. Psalm 34, 20, ihm soll kein Bein zerbrochen werden. Und dazu kommt dann noch jene merkwürdige Bestimmung beim Passahlamm, dass auch das gebratene Passahlamm in dieser Weise behandelt werden sollte von den Israeliten, dass kein einziger Knochen des Passahlammes zerbrochen werden durfte. Das ist die eigentliche Ursache. 2. Mose 12, 46. Nun lesen wir eine erste Stelle, 1. Petrus 1, 10 bis 11. Das Lamm von den Propheten zuvor erkannt? Dort heißt es, über diese Errettung haben Propheten nachgesucht und nachgeforscht. Das sollten ja auch wir tun, wenn wir die Bibel lesen. Nicht nur oberflächlich lesen, sondern nachsuchen und nachforschen. Die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, indem sie forschten, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen wirkte, hindeutete. Als er von den Leiden, die auf Christum kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach im Voraus Zeugnis ablegten. Die Propheten haben eines nicht gewusst, wie sich die Weissagungen von den Leiden des Lammes Gottes, des Messias, verhielten zu der überwiegenden Fülle der Weissagung von der Herrlichkeit und Macht des Messias, wie sie dieses den kommenden Zeiten in der Heilsgeschichte Gottes zuordnen sollten. Und erst den Aposteln wurde dieser Schlüssel gegeben zum Verständnis der prophetischen Schriften, was noch nicht einmal die Propheten selbst erkannt haben. Sie haben also manches gar nicht verstanden, was sie getrieben vom Heiligen Geist niederschrieben. Die Apostel erkannten Leiden zuvor, Herrlichkeiten nicht aufgehoben, sondern lediglich hinausgeschoben, um schließlich am Ende der Tage ebenfalls erfüllt zu werden mit der Wiederkunft des Christus. Leiden zuvor, Herrlichkeit danach. Vers 12, welchen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch diese Sachverhalte bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind, durch die, welche euch die frohe Botschaft gepredigt haben, durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist, in welche Geheimnisse Engel hineinzuschauen begehren. Also die Propheten haben im Voraus geweissagt von den Leiden des Messias. Aber da müssen wir noch weiter zurückgehen als zu den Propheten. Wir müssen zurückgehen in jene Zeit vor Grundlegung der Welt, als der Vater bereits das Lamm erkannt hat. Im gleichen Kapitel, 1. Petrus 1, heißt es ab Vers 18, indem ihr wisset, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid von eurem inhaltlosen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blute Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecke, welcher zwar zuvor erkannt ist, vor Grundlegung der Welt, von wem? Von Gott dem Vater. Also das geht noch weiter zurück als zu den Propheten, welcher zwar zuvor erkannt worden ist, vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung der Welt, aber geoffenbart worden ist am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubet an Gott, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, auf dass euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gegründet seien. Das ist eine feste Grundlage, unerschütterliche Grundlage. Und dies wurde geoffenbart gegen das Äußerste der Zeiten hin, gegen das Letzte der heilsgeschichtlichen Zeiten, die Gott angeordnet hat. Insofern beginnt die Endzeit in einem weiteren Sinn bereits mit dem Tode und der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Das war auch schon das Eschaton der Zeiten, das Äußerste der Zeiten, das Ziel der heilsgeschichtlichen Zeiten Gottes. Wir haben gelesen, dass dieses Lamm ohne Fehler und ohne Flecken sein musste. So war es ja auch mit den Opfern des alten Bundes. Die Israeliten, die für ihre Sünde ein Opfer darbrachten, konnten sich nicht etwa aus ihrer Herde das erbärmlichste Tier auswählen, etwa ein hinkendes Tier oder ein Tier mit Asthma oder mit Knochenschwund oder mit einem schlechten Fell, dem die Haare ausfielen. Das kam alles nicht in Frage, sondern es musste ein tadelloses Tier sein, ein Tier in Vollkraft, ohne Fehler, ja sogar ohne Flecken. Und so kam es dem Israeliten wirklich teuer, wenn er sündigte. Wir, die wir gerne von der Gnade reden, wir meinen immer schneller und leichter davon zu kommen. Stellen Sie sich das einmal vor. Jedes Mal, wenn Ihnen eine Sünde, auch Schwachheitssünde, widerfährt, dass Sie dann mit einem solch edlen Tier nach Jerusalem pilgern müssten, um es dort darzubringen und die Sünde auf seinem Haupte zu bekennen. Tadellos. Aber im alten Bund musste noch jemand tadellos sein, nämlich der Priester und schon gar der Hohepriester. Er durfte nicht blind sein, er durfte keine Spaltnase haben, er durfte nicht lahm sein, keine ungleich gewachsenen Glieder, die ihn zum Hinken brachten. Er durfte keinen Bruch am Fuße haben und keinen Bruch an der Hand. Er durfte keinen Auswuchs, keinen Höcker haben, auch keinen Zwergwuchs, keinen Fleck am Auge, auch keine Krätze oder Flechte und auch keine zerdrückten Hoden. Es sind 12 Dinge, die hier aufgezählt werden, die über die äußere Tadellosigkeit des hohen Priesters zu entscheiden hatten. Und so ist Jesus beides. Er ist der hohe Priester und er ist das Opferlamm, der hohe Priester, der sich selbst dargebracht hat. Dies lesen wir im 156. Verse des Hebräerbriefes. 156 ist 6 mal 26. 6 die Zahl des Menschen und der Sünde, 26 die Zahl des hochheiligen Namens Yahweh. In jenem Abschnitt, der von der Asche der roten Kuh handelt, die zur Reinigung des Heiligtums dienen musste. Hebräer 9, Vers 14. Ich lese auch Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinigkeit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dann dem lebendigen Gott dienen könnet. Ein wunderbares Wort. Er hat als der hohe Priester durch den ewigen Geist sich selbst als Opfer dargebracht. Er ist also beides, der tadellose hohe Priester und das tadellose Opferlamm. Wenn es hier heißt, durch den ewigen Geist, dann bedeutet das nicht quantitativ der unendliche Geist, sondern es ist der äonische Geist Gottes, der die Äonen des göttlichen Heilsplans gestaltet. Und in diesem Gestaltungswillen des Heiligen Geistes hat der Christus sich schon vor den Zeiten der Äonen und vor Grundlegung der Welt als der wahre hohe Priester, als Opfer dargebracht. Ein zweites. Der Christus ist der Eckstein, der Felsen Gottes, der lebendige, von Gott auserwählte, kostbare, aber von Menschen verworfene Felsen Gottes. Ich lese dazu 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 4 bis 8. zu welchem kommend als zu einem lebendigen Steine, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Bausteine aufgebaut zu einem geistlichen Haus, ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohl annehmbar durch Jesum Christum. Denn es ist in der Schrift enthalten: Siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten und kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird keineswegs zu Schanden werden. Euch nun, die ihr glaubet, ist die Kostbarkeit dieses Wortes. Den Ungehorsamen aber, die andere Seite der Medaille möchten wir hinzufügen: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, zum Rosh Hapina, zum Haupt der Ecke, und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Worte stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind. Zunächst einmal bis hierhin. Er ist der lebendige Stein, der Eckstein Gottes in seinem wunderbaren Tempelbau, den er in der Gegenwart der Heilszeit der Gemeinde errichtet, aus lebendigen Bausteinen. Darin stimmt der Apostel Petrus völlig mit dem Apostel Paulus überein, nicht weil sie voneinander abgeschrieben haben, sondern sie sind gemeinsam in ihrer literarischen Quelle, nämlich dem messianischen Zeugnis des Alten Testaments. Und aus dieser Quelle schöpfen sie die Gedanken, die sie geleitet vom Heiligen Geist weitergeben. Christus ist der lebendige Stein, er ist der auserwählte Stein, den Gott auserwählt hat, er ist der kostbare Stein, aber auch von Menschen verworfen und deshalb ein Stein, der zu Fall bringen kann, ein Felsen des Ärgernisses bis zum heutigen Tag. Und das sind nun auch wir. In Christus sind auch wir lebendige Steine, hoffentlich, an dem Tempelhaus Gottes, das der Apostel Paulus die Behausung Gottes im Geiste nennt. Auch wir sind in Christo Jesu auserwählte Steine, vor Grundlegung der Welt erwählt in Christus, dem Sohne Gottes. Auch wir sind kostbare Steine in den Augen Gottes und bauen hoffentlich Gold, Silber und Edelsteine auf dem Grund, der da gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wir sind kostbar in den Augen Gottes, weil wir in Jesus Christus sind und von Gott in Christo geschaut werden. Ich möchte es sagen, auch wenn es sehr banal klingt: Gott sieht uns an wie durch eine rosarote Brille. Er sieht uns an in Christus. Und da sind wir ihm auf einmal kostbar, die wir in uns selbst verderbt sind und zerrüttet und in gar keiner Weise Gott annehmbar. Und doch sind wir kostbar. Auch wir werden von Menschen verworfen, wenn wir ein Zeugnis sind für den lebendigen Gott und uns an sein Wort halten und seinem Worte glauben, und werden dann auch zu einem Stein des Anstoßes. Nebenbei gesagt, wenn hier von einem Tempelhaus die Rede ist, von geistgewirkten Opfern und sogar davon, dass wir Priester sind, in Vers 9 heißt es: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Erbbesitz. Dann meinen wir nicht etwa, dass das den Gliedern des Leibes Christi nicht gilt, dass das etwa auf eine sogenannte Reichslinie gehöre. Auch der Apostel Paulus spricht von diesem wunderbaren Tempelhaus Gottes, von dieser Behausung Gottes im Geist. Auch er spricht davon, dass er priesterlich dienen will, dem lebendigen Gott am Evangelium und wir sind berufen durch das Blut Jesu zu Priestern und zu Königen, seinem Gott und Vater. Und auch bei dem Apostel Paulus heißt es, dass wir unsere Leiber Gott darstellen sollen in einem wortgemäßen Gottesdienst als ein wohlgefälliges, Gott annehmbares Opfer. Da sind die beiden Apostel sich wieder einmal völlig einig. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, die Aussagen des Epheserbriefes und des ersten Petrusbriefes nebeneinander zu stellen. Das wurden also drei ganze DIN A4 Seiten von Parallelen. Christus ist der Eckstein. Der Eckstein im Tempelbau war der Stein der Ecke, der die Richtungen der Mauer, der Grundmauer, aber dann später auch die Maße des Tempels grundlegend zu bestimmen hatte. Sie werden es gehört haben, vor einigen Jahren haben einige fromme Juden, die sich ja bei Jerusalem bereits wieder ausbilden lassen, als Kohanim, als Priester, einen großen Stein behauen, einen Rosh HaPinah, und haben ihn herangeschleppt, um eine symbolische Grundlegung des neuen Tempels zu vollziehen. Und es gab natürlich einen gewaltigen Aufruhr bei den Arabern, auch diese symbolische Darstellung. Das erste Mal lesen wir in 1. Mose 49 von Christus als dem Felsen, als dem Eckstein, und zwar in den Versen 22 bis 25 im Segen über Josef. Sohn eines Fruchtbaumes ist Josef, Sohn eines Fruchtbaumes am Quell. Die Schösslinge treiben über die Mauer. Und es reizen ihn und schießen, und es befehden ihn die Bogenschützen. Jene satanischen Mächte, von denen auch in Epheser 6 die Rede ist, die feurige Brandpfeile abschießen. Aber sein Bogen bleibt fest und gelenkig sind die Arme seiner Hände durch die Hände des mächtigen Jakobs. Von dannen ist der Hirte der Stein Israels. Da haben die jüdischen Ausleger fälschlicherweise gedacht, der Messias käme aus dem Stamme Josef. Aber dieses von dannen bezieht sich nicht auf Josef, sondern auf den mächtigen Jakobs. Und das ist der lebendige Gott. Die Hände Josefs sind fest durch die Hände des mächtigen Jakobs. Und von dort, von dem mächtigen Jakobs, von dem El Israels ist der Hirte, der Stein Israels, von dem Gott deines Vaters, und er wird dir helfen und dem Allmächtigen, und er wird dich segnen mit Segnungen des Himmels droben, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt. Das ist das erste Mal, dass von diesem wunderbaren, kostbaren, auserwählten, lebendigen Gottesstein, Grund und Eckstein Jesus Christus, in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Petrus aber bezieht sich noch auf eine andere Stelle, in Psalm 118. Und da möchte ich Ihnen sagen, dass dieser Psalm von den Levitenchören gesungen worden ist am Rüsttage des Passa, während im Tempel Tausende, aber Tausende von Passawidern geschlachtet worden sind. Und während die Levitenchöre diesen Psalm sangen, bei der Schlachtung der Passalämmer, hing Jesus, das Passalamm Gottes, auf dem Hügel Golgatha am Kreuz. Und da gewinnen diese Worte eine ganz andere Bedeutung. Professor Edelbert Staufer hat aufgrund jüdischer Schriften auf diesen wertvollen Zusammenhang hingewiesen. Also Psalm 118, ab Vers 17, ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten Jahs erzählen. Hart hat mich Jah gezüchtigt, aber dem Tode hat er mich nicht übergeben. Das ist der Ausblick auf die Auferstehung. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit, ich will durch sie eingehen. Ja, will ich segnen. Dies ist das Tor Jahwes. Die Gerechten werden durch dasselbe eingehen. Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden. Der Stein, den die Bauleute als ungeeignet verworfen haben, der ist zum Rosh HaPinah, zum Eck- und Hauptstein geworden. Das singen die Leviten. Und da draußen hängt der Verworfene am Kreuz, der Felsen Gottes, der Eckstein Gottes, das Fundament der ganzen Heilsgeschichte, der Fels der Ewigkeiten. Von Jahwe ist dies geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen, singen die Leviten. Dies ist der Tag, den Jahwe gemacht hat. Frohlocken wir und freuen wir uns in ihm. Ja, wahrhaftig. Wie der Prediger einmal sagt, der Tag des Sterbens ist wertvoller als der Tag der Geburt, angewendet auf Jesus, den Messias. Bitte, Jahwe, rette doch. Bitte, Jahwe, gib doch Wohlfahrt. Hoshianahu, Hosianna. Gesegnet, der da kommt, im Namen Jahwes. Von dem Hause Jahwes aus haben wir euch gesegnet. Jahwe ist Gott und er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Was sind das doch für wunderbare Zusammenhänge im Worte Gottes? Und wir wollen uns diese Zusammenschau aller biblischen Schriften und Offenbarungen doch nicht zerstören lassen, sondern sie uns immer wieder neu schenken lassen durch den Heiligen Geist. Aber ich möchte jetzt doch noch Epheser 2 lesen, abschließend zu diesem Punkt. Epheser 2, ab Vers 18, denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch ein und denselben Geist zu dem Vater, glaubende Juden wie Glaubende aus den Völkern. Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten? Ja, auch der Apostel Petrus gehörte zu diesem Fundament, alle Apostel. Aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, in welchem Jesus Christus selbst Eckstein ist, der maßgebende Eckstein für den ganzen Gottesbau der Gemeinde in der gegenwärtigen Weltzeit, die gebildet und gebaut wird durch den Heiligen Geist. In ihm wächst der ganze Bau wohl zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn heran, in welchen auch ihr mit hineingebaut werdet als lebendige Steine zu einer Behausung Gottes im Geist. Was für eine wunderbare Übereinstimmung. Nun ein drittes. Wir haben von dem fehlerlosen, fleckenlosen Lamm gehört und nun werden uns in 1. Petrus 2, Vers 21 bis 25 die sieben Wesensqualitäten des sündlosen Sündenträgers geschildert. 1. Petrus 2, 21 bis 25. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, auf das ihr seinen Fußstapfen nachfolget. Er tat keine Sünde. Zweitens, nie wurde Betrug in seinem Munde gefunden, auch nicht in dem Wort, das er gegeben und beschworen hat in heiligen Schriften. Drittens, er wurde gescholten, aber hat nicht wieder gescholten. Das hat der Apostel Paulus getan, als er vor dem hohen Priester stand und als er ausrief, Gott schlage dich, du getünchte Wand. Und sich dann damit herausredete, dass er sagte, ich wusste nicht, dass es der hohe Priester ist. Als er einen Backenstreich bekam von dem Diener vor dem Synedrium, da ist der Meister größer als sein Diener und Apostel. Er wurde gescholten und hat nicht wieder gescholten. Er hat geschwiegen. Das Lamm hat den Mund nicht aufgetan. Und dieses Schweigen hat geredet, viel deutlicher, als jede Verteidigungsrede es getan hätte. Da hat es sogar Pilatus mit der Angst bekommen, warum antwortest du mir nicht? Viertens, er hat gelitten, aber er hat nicht gedroht, sondern er hat gebetet, Vater, vergib meinen Feinden, denn sie wissen nicht, was sie tun. Fünftens, er hat sich dem übergeben, der gerecht richtet. Sechstens, er hat selbst unsere Sünden an seinem Leibe oder in seinem Leibe auf das Holz getragen, auf den Baum, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Siebtens, durch seine Striemen seid ihr heil geworden, denn ihr ginget alle in der Irre wie Schafe. Aber ihr seid jetzt heimgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ach, was ist das doch für ein wunderbares Wort von der Buße, die nichts anderes ist als Heimkehr zu dem lebendigen Gott. Heimkehr in die Freude und Heimkehr in den Frieden. Ihr gingt in die Irre, aber ihr seid jetzt endlich heimgekehrt zu dem Hirten und Bischof, zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ja, es geht auch um unsere Seelen, nicht nur um unseren Geist und um unseren Leib. Da haben wir diesen wunderbaren Hirten, der als der sündlose Sündenträger alle unsere Sünden in seinem Leibe auf das Holz getragen hat, so als wäre er völlig durchtränkt und durchseucht worden von allen Bazillen der Sünden, die es überhaupt im ganzen Kosmos gibt. Und deshalb wurde er von Gott zur Sünde gemacht, hat nicht nur die Sünde ein wenig getragen und er hat gelitten im Bilde der Schlange am Pfahl. Das heißt, im Bilde des Urbösen, als wäre er der, der für alles Böse im geschaffenen Universum die Verantwortung trüge. Und er trägt sie. Er hat sie freiwillig übernommen. Deshalb wurde er zur Sünde gemacht. Deshalb litt er als die Schlange am Pfahl. Der Herr Jesus deutet ja dieses Geschehen aus der Moses-Geschichte selbst einmal auf sich und auf sein Leiden. Und jeder, der auf diese Schlange schaute, auf die Kupferschlange des Mose, die an einem Stabe angenagelt war, wurde heil von den Bissen der giftigen Schlangen, die sie dort in der Wüste übereilt hatten. Warum gebraucht hier der Apostel Petrus nicht das Wort Kreuz? Da kann man wieder einmal sagen, der Apostel Petrus hat vom Kreuz nichts gewusst. So wie manche sagen, er sagt nichts vom Leib Christi. Also hat er vom Leib Christi nichts gewusst. Wissen Sie, diese Albernheiten, die könnte man fortsetzen. Im Lied der Deborah in den Richtern ist nicht von Kindern die Rede. Deshalb gab es zur Zeit der Richter keine Kinder. Aber jetzt ernsthaft. Warum redet er vom Kreuz als von dem Baum, von dem Holz? Er denkt gewiss an jenes Geschehen von der Schlange am Pfahl. Er denkt aber vielleicht auch zurück an die beiden Bäume im Paradies. Ezharaim, der Baum des Lebens, und Ezhadeat Tofwa Ra'a. Der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. In einer eigenartigen zahlenmäßigen Bestimmung stehen diese beiden Bäume zueinander, worauf Professor Weinreb hingewiesen hat. Etz HaRayim hat den Zahlwert 233. Und Etz HaDa'et Tofwa Ra'a, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, hat den Zahlwert 4 × 233. Da ist alles erweitert in das Kosmische hinein. Und so ist Jesus beides. Der Baum der Erkenntnis des absolut Guten, der Heilige Gottes, der sündlose Sündenträger, aber auch der Erkenntnis des Bösen, weil er zur Sünde gemacht worden ist. Und zugleich wurde er in seiner Person zum Baum des Lebens. Hier sind die beiden Bäume vereinigt. Zu jenem Baum, von dessen Frucht wir leben und ewiges Leben empfangen können. Ein viertes. Jesus wird auch bei Petrus bezeugt als der Auferstandene. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 4. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Da wird also die Auferstehung als die Quelle allen Lebens, auch als die Quelle der Wiedergeburt, deutlich bezeugt. Der Auferstandene ist ja nur den Aposteln erschienen. Und nur der durfte ein Apostel sein, auch als Ersatzapostel für den Verräter Judas, der ein Zeuge des Auferstandenen gewesen ist. Und auch Saulus von Tarsus hat den Auferstandenen gesehen, wenngleich in der Herrlichkeit seiner kommenden Wiederkunft. Aber da hat der Apostel Petrus noch etwas, was in dieser Klarheit die anderen Apostel nicht bezeugen, nämlich die Siegesverkündigung der Auferstehung Jesu Christi im Totenreich. Ja, auch Paulus sagt etwas davon in Epheser 4, wenn er bezeugt, er, der hinaufgefahren ist über alle Himmel hinaus, in das unzugängliche Licht des unerschaffenen Gotteshimmels, er ist es, der zuvor hinabgefahren ist in die untersten Örter der Erde, damit er die Gefangenschaft gefangen führe. Und damit er auch unter Widerspenstigen eine Wohnung habe. Und diese Gefangenschaft, das ist nichts anderes als jene, die im Totenreich sind und die in Sacharja 9 einmal Gefangene auf Hoffnung genannt werden, die in einer wasserlosen Grube schmachten und von denen es heißt als Gottesspruch an den Messias, um deines Blutes willen, werde ich auch die Gefangenen in der wasserlosen Grube wiederbringen und werde ihnen das Doppelte erstatten für das, was sie verloren haben. Lesen Sie einmal dieses Wort. Nun bringt wirklich der Apostel Petrus ein Zeugnis von der Verkündigung Jesu im Totenreich. Das ist natürlich nicht geschehen, solange er selbst ein Gefangener des Todes war. Solange er selbst, um im Gleichnis und Vorbild Josefs zu sprechen, gefesselt in Elend und Eisen war, bis dann die Wehen des Todes aufgelöst worden sind. Der Apostel Paulus sagt einmal in aller Klarheit, von der Auferstehung Jesu Christi, von nun an hat der Tod keine Gewalt mehr über ihn. Also hat er in den Tagen vor seiner Auferstehung über ihn geherrscht. Da war er der Gefangene. Und so dürfen wir es auch im Vorbilde Josefs sehen, der im Kerker lag. Zunächst einmal war er nur gefesselt in Elend und Eisen. Dann aber wurde er im Kerker erhöht und wurde zum Aufseher aller Gefangenen und konnte dann dem Mundschenken und dem Bäcker ihr kommendes Los bezeugen. Dem Mundschenken die Befreiung und Erhöhung und die Erstattung seines ehemaligen Amtes, dem Bäcker seinen kommenden Tod, das Gericht. Wunderbares Vorbild für das, was Jesus verkündigt hat im Totenreich, in den 40 Tagen bis zu seiner Himmelfahrt. Er musste erst der Sieger sein, der Auferstandene, der den Tod ein für alle Mal besiegt hat und dem, der des Todes Gewalt hat, diese Gewalt und Rechtsbefugnis genommen hat, ehe er die Botschaft seines Sieges verkündigen konnte. So wie es in Offenbarung 1, Vers 17 bis 18 heißt, wo Johannes die Herrlichkeitserscheinung Jesu Christi gesehen hat und wie ein Toter vor ihm niederfiel, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie ein Toter, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich wurde tot, und siehe, nunmehr bin ich lebendig in die Weltzeiten der Weltzeiten und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Wer also hat nun die Rechtsbefugnis über den Tod, die Exousia oder die Vollmacht? Nicht mehr der Teufel wie zuvor, sondern Jesus Christus, der Auferstandene. Nebenbei gesagt, woher hatte wohl Petrus sein Zeugnis von der Evangeliumsverkündigung durch Jesus Christus im Scheol, im Totenreich? Ganz sicher vom Herrn, der in jenen 40 Tagen sich immer und immer wieder mit den Jüngern besprach und ihnen die Dinge und Sachverhalte des Reiches Gottes auseinanderlegte. Wie gerne wäre ich dabei gewesen, bei jenen biblischen Aufschlüssen durch den Herrn in 40 Tagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Und da war dann sicher auch das Zeugnis von dieser Verkündigung dabei. Nun möchte ich lesen, 1. Petrus 3, 18 bis 22. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleische, aber lebendig gemacht im Geiste oder aufgrund des Geistes. Zeugnis von der Auferstehung. In diesem, das heißt, in diesem lebendig machenden Geist ging er auch hin und herrollte den Geistern, die im Gefängnis sind, welche einst ungehorsam waren, als die Langmut Gottes harrte in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde und die Noah dem Prediger der Gerechtigkeit nicht geglaubt haben, in welche wenige, das sind 8 Seelen, durch Wasser hindurch gerettet wurden, welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern das Begehren eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Er ist in den Himmel gegangen und sitzt zur Rechten Gottes, in dem Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen sind. Dieser Herr hat den Toten im Gefängnis das Evangelium seines Sieges gepredigt, auch jenen, die in der Generation Noahs nicht glaubten, und dass dieses wirklich Evangelium war und nicht nur Gerichtsbotschaft. Das dürfen wir auch im nächsten Kapitel noch sehen, 1. Petrus 4, 5 bis 6. Diejenigen, die in Ausschweifung leben werden, werden Rechenschaft geben dem, der bereit steht, Lebendige und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten gute Botschaft, Evangelium verkündigt worden, auf das sie gerichtet werden möchten dem Menschen gemäß nach dem Fleische, aber leben möchten Gott gemäß nach dem Geiste. Evangelium mit einer ganz klaren Zielrichtung, Gericht, aber durch Gericht hindurch die Erneuerung des Geistes. Das war der Sinn der Evangeliumspredigt Jesu Christi im Totenreich. Und nun ein fünftes. Da dürfen wir unseren Blick werfen auf die Hirten der Gemeinde Jesu. Die Hirten der Gemeinde Jesu haben ja einen ganz besonderen Dienst. Das Griechische sagt, einen Dienst der Paraklesis. Parakaleo kann heißen warnen, ermahnen, ermuntern, ermutigen, zusprechen. Da haben wir die ganze Palette eines Seelsorgers. Von der Warnung und scharfen Ermahnung bis hin zur Ermutigung und Ermunterung, wo der Hirte den, der mutlos geworden ist und kraftlos, an sein Herz zieht. Ich denke hier immer wieder gerne an unseren heimgegangenen Bruder Robert Schad, der hat das gerne einmal gemacht. Hat dann seinen großen Arm und hat einen dann so in den Arm genommen und hat dann ein Wort gesagt. Dienst der Ermahnung, und da werden wir es verstehen, wenn im Hebräerbrief steht, dass je näher wir den Tag des Kommens Jesu Christi sehen, dass wir uns in einem umso stärkeren Maße ermahnen, ermutigen und ermuntern sollten. Weil das die dunkelste Stunde ist in der gegenwärtigen bösen Weltzeit, wo auch in den Gemeinden alles immer mehr den Bach hinuntergeht und alles immer dunkler wird in dieser Welt. Da brauchen wir in besonderer Weise den Dienst der Ermahnung und der Ermunterung. Auch für die Gläubigen, damit sie durchhalten. Dass sie nicht müde werden und resignieren und auf der Strecke bleiben, so wie bei jenem Wüstenzuge Israels, wo die Müden und Matten hinter dem Volke einherhinkten und immer mehr zurückblieben, bis sie dann dem Schwerte Amaleks anheimfielen, der hinter den Israeliten herzog. Ein ganz wichtiger Dienst. Und ich glaube, deshalb ist in Epheser 4 die Gabe des Lehrers mit dem Gaben des Hirten mit einem Und verbunden, Hirten und Lehrer. Es sollte kein Lehrdienst geschehen ohne einen seelsorgerlichen Hirtendienst. Und es sollte kein Hirtendienst geschehen ohne das Fundament einer klaren, gesunden biblischen Lehre, die zu gesundem Glauben führt und zu gesunden Gemeinden. Es gibt nämlich auch falsche Hirten. Hesekiel 34 haben Sie sicher schon einmal gelesen, aber wir dürfen es vielleicht noch einmal überfliegen, wo es in Vers 2 heißt, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollten die Hirten nicht die Herde weiden? Ihr esset das Fett und kleidet euch mit der Wolle, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht, die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, das Kranke nicht geheilt, das Verwundete nicht verbunden, das Versprengte führtet ihr nicht zurück, das Verlorene suchtet ihr nicht, und mit Strenge habt ihr über sie geherrscht und mit Härte. Und so wurden sie zerstreut, weil sie ohne Hirten waren, und sie wurden allen Tieren des Feldes zur Speise und wurden zerstreut. Meine Schafe, sagt der lebendige Gott, irren umher auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel. Und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt, niemand, der sie sucht. Ist das nicht auch das Klagelied des lebendigen Gottes in unserer Zeit angesichts falscher und treuloser Hirten der Gemeinden? Dann kommt ein Strafgericht Gottes. Darum, ihr Hirten, höret das Wort Jahwes. Dies, und dann Vers 10, siehe, ich will an die Hirten, und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und bewirken, dass sie aufhören, die Schafe zu weiden, damit die Hirten nicht mehr sich selber weiden, sich selber auf die grüne Wiese führen, auf die fettige Alm mit den wunderbaren alten Kräutern. Und ich werde meine Schafe von ihrem Munde erretten, dass sie ihnen nicht mehr zur Speise seien. Denn so spricht der Herr Jahwe, siehe, ich bin da, und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen, wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt an den Tagen, da er unter seinen zerstreuten Schafen weilt. Also werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie erretten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tage des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land bringen. Das hat Jesus begonnen in den Tagen, als er unter seinen Schafen weilte. Und das führt er fort in dieser unserer Endzeit. Und nun zu Petrus. Das war nur das Fundament. Da werden wir diesen wunderbaren Hirtenfürsten kennenlernen, Jesus Christus, den idealen, vortrefflichen, guten Hirten Gottes. 1. Petrus 5, Vers 1 bis 4. Die Ältesten, die in eurer Mitte wirken, ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, indem ihr die Aufsicht nicht aus Zwang führet, sondern freiwillig, auch nicht um schändlichen Gewinnes willen, sondern bereitwillig, nicht als solche, die da herrschen über ihre Besitztümer, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann steht bei uns in der Elberfelder das Wort Erzhirte. Und dieses Wort bedeutet eigentlich der Hirtenfürst. Und wenn der Hirtenfürst offenbar geworden ist, so werdet ihr, Hirten, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Was für ein wunderbarer Lohn für die als Hirten in der Gemeinde Gottes treu gedient haben. Der Siegeskranz der Herrlichkeit, den sie empfangen werden aus der Hand des Hirtenfürsten. Nun ein letztes. Auch der Wiederkommende wird geschaut in den Briefen des Apostels Petrus. Und er sieht ja die Wiederkunft Jesu Christi vorgeschattet in jener wunderbaren Verklärung auf dem heiligen Berge, von dem man annimmt, dass es der Tabor ist, aber wir wissen es nicht. Von dieser Wiederkunft Jesu sagt er in 1. Petrus 1, Vers 13, dass der wiederkommende Herr Gnade mitbringen werde zu unserer Vollendung. Also das alles, was uns noch fehlt an Gnade, damit wir dann wirklich vollendet werden und ohne Flecken und Runzeln und ohne dergleichen etwas vor dem Throne Gottes dargestellt werden können. Das wird der Herr mitbringen. Vollendungsgnade. Aber dann denkt er zurück an jenes wunderbare Geschehnis, dessen Zeugen Petrus, Johannes und Jakobus waren, als der Herr nach seinen eigenen Worten ihnen zeigen wollte, wie es aussehen würde, wenn das Reich Gottes in Kraft gekommen sein wird. So hat er es selbst gesagt. Und dies geschah nach 6 Tagen, das heißt am 7. Tag. So wie die Bibel 7 Jahrtausende zählt, bis zum Sabbatjahrtausend des messianischen Reiches. Und da wissen wir alle, was dort geschah, wie das Angesicht Jesu leuchtete wie die Sonne in ihrer Vollkraft, wie seine Kleider weiß wurden, wie sie kein Färber auf Erden zu färben vermag, wie sein Leib strahlte in einer Herrlichkeit ohnegleichen und wie zu seiner Rechten und zu seiner Linken plötzlich 2 Gotteszeugen des alten Bundes erschienen. Moses, der Repräsentant und Mittler des Gesetzes Gottes, und Elias, der Repräsentant der Propheten. Gesetz und Propheten, beide bezeugen den Messias. Und sie fragten ihn nach dem Ausgang, den er in Jerusalem nehmen würde. Sicher deshalb, weil sie beide noch einmal in der Endzeit in Jerusalem eine ganz gewaltige Rolle spielen werden, nach Offenbarung 11, als die beiden Endzeitzeugen, die aus Israel die ersten 144.000 Messiasgläubigen herausrufen werden durch ihr Zeugnis, ein Zeugnis, das geschehen wird unter der Herrschaft des Antichristen. Ein Zeugnis, das mit denselben Wundern ausgestattet ist, wie sie Moses und Elias bewirkt haben. Sie fragten ihn, ist die Zeit da? Ist unser Auftritt gekommen? Da musste der Herr Jesus sie hinweisen auf das, was sie selbst geschaut haben von seinen Leiden. Und er musste ihnen sagen, Leiden zuvor, Herrlichkeit danach. Denn auch Moses hatte die Reichtümer Ägyptens im Stich gelassen und erwählte lieber, Ungemach mit dem Volke Gottes zu erleiden, im Hinblick auf die kommenden Leiden des Messias. Und die 3 Jünger, die dieses schauten und die dachten, das 1000-Jahr-Reich sei nunmehr angebrochen, wollten Hütten errichten, nicht weil es geregnet hat. Sehen Sie, die Wolke, die da erschien, diese leuchtende, strahlende Energiewolke Gottes, das war die Schechina des alten Bundes, die das Volk Israel durch die Wüste geleitet hat. Aus dieser Wolke kam dann die Stimme Gottes. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Warum wollten sie Hütten bauen? Weil nach dem Zeugnis des Alten Testamentes und nach der Auslegung der besten Vertreter des Judentums das 1000-Jahr-Reich eine Erfüllung des Laubhüttenfestes sein wird. Hütten, Laubhütten, jenes Laubhüttenfestes, wo dann die Völker hinzuströmen werden zum Berge Zion, um dort dem Messias gemeinsam mit Israel das Laubhüttenfest zu feiern. Und wer da nicht kommen wird, etwa die Ägypter, über dieses Land wird es dann 1 Jahr lang nicht regnen. Sahaja 14. Deshalb wollten sie Hütten bauen. Sie waren sicherlich enttäuscht, als dann die ganze Herrlichkeit verschwand. Aber vergessen haben sie es nicht. Sie wussten jetzt, Leiden zuvor, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Herrlichkeit danach. 2. Petrus 1, Vers 13 bis 19. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Leibeshütte bin, euch durch die Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes bald geschieht. Wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich will mich aber befleißigen, dass ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abscheiden in der Lage seid, euch diese Dinge eigenständig wieder ins Gedächtnis zurückzurufen. Denn wir haben euch die Macht und die Ankunft, die Kraftentfaltung und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir künstlerisch erdichteten Mythen folgten, sondern als solche, die da Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als aus der prachtvollen Herrlichkeit folgende Stimme an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her erlassen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und also, durch dieses Erleben, durch dieses Modell des Reiches und der Wiederkunft Jesu, besitzen wir das prophetische Wort fester als zuvor. Es wurde uns befestigt. Auf welches zu achten ihr wohltut, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Orte leuchtet, bis der Tag anbreche, der Tag des Messiasreiches, und der Morgenstern aufgehe. Nun muss man weiterlesen nach dem Grundtext, indem ihr in euren Herzen dieses eine zuerst beachtet, dass keine Weissagung der Schrift eigenmächtig ausgedeutet werden darf. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Noch ein letzter Punkt, wo uns Christus in einer ganz eigenartigen Weise erscheint, in 2. Petrus 3. Eigentlich müsste man ja jetzt über das ganze Kapitel sprechen, das eins der klarsten prophetischen Zeugnisse im ganzen Neuen Testament ist. Und wir haben kürzlich wieder einmal von Telemann, dem großen Komponisten der Barockzeit, das Werk gehört, das jüngste Gericht, wo er diesen ganzen Text praktisch auslegt und zur Verfügung hat, in einer erstaunlichen Weise, sodass man sagt, das haben die Leute vor 200 Jahren schon geglaubt und erkannt und gewusst. Wenn sie Freunde guter Musik sind, dann hören sie sich das einmal an. Aufgeführt von Nikolaus Harnoncourt. Telemann, das jüngste Gericht. In diesem Kapitel 3, da spricht ja Petrus davon, dass es keineswegs so ist, wie die Spötter sagen, dass die Welt schon immer so war, wie sie heute ist, und dass, seit die Väter entschlafen sind, im Grunde alles so gewesen ist, wie immer und immer, und dass es kontinuierlich sich entwickelt und fortgestaltet habe, sondern dass große, gewaltige, kosmische Ereignisse, Ereignisse des Gerichtes Gottes, die Welt schon verwüstet haben. Dann spricht er von den Gottestagen, von jenen Jahrtausenden der göttlichen Heilsgeschichte, von denen er sagt, 1000 Jahre sind von dem Herrn wie ein Tag. Er spricht nicht nur von den urzeitlichen Himmeln und der urzeitlichen Erde, die durch Wasser überschwemmt untergingen, sondern auch von den gegenwärtigen Himmeln und der gegenwärtigen Erde, das ist der gegenwärtige Kosmos. Und dann spricht er von den kommenden neuen Himmel und der neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnen werden. Gewaltige Dinge der Heilsgeschichte Gottes. Und dann sagt er in diesem Zusammenhang ein eigenartiges Wort. 2. Petrus 3, 5 bis 7. Denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dies verborgen, dass von der Urzeit her Himmel waren und eine Erde, entstehend aus Wasser und im Wasser durch das Wort Gottes, durch welche Wasser die damalige Welt vom Wasser überschwemmt, unterging. Die jetzigen Himmel aber und die Erde sind durch sein Wort aufbewahrt. aufgespeichert für das Feuer, auf den Tag des Gerichtes und des Verderbens der gottlosen Menschen. Aufgespart, alles was es gibt, die ganzen Sternenwelten des Universums, die Galaxien, die es gibt, die unzähligen Fixsterne mit ihren Planeten, jene großen Welteninseln, die es gibt, alle werden sie aufbewahrt und aufgespart und aufgespeichert für den Tag des Gerichtes, wodurch das Feuer die Elemente im Brande zerschmelzen werden und der alte Kosmos umgewandelt wird in einen neuen Kosmos, in einen vollendeten Kosmos. Wer spart diese Welt auf? Wodurch wird sie aufbewahrt oder aufgespart, wie es eigentlich heißt? Und das ist nun ein Wort von dem Christus. Wenn wir an Hebräer 1 denken, er trägt das All durch die Kraft seines Wortes. Es ist das Wort des Logos, das Wort des Gottes, das jede Zelle trägt, das jedes Atom durch immer wieder neue schöpferische Impulse in Gang setzt, das all die Sternenbahnen aufrechterhält, all die Gesetzmäßigkeiten des Universums, das ist Jesus Christus. Ich habe kürzlich eine Sendung gesehen, da sagte der Wissenschaftler, die Atommodelle, die es gegeben hat, die können wir alle wegwerfen. Das Atom ist nichts Statisches, sondern ist etwas Dynamisches. Es ist nichts anderes als eine Energiezusammenballung, die immer wieder aus einer geheimnisvollen Tiefe herausgespeist wird. Ja, es ist wahr, was im Hiob steht. Wenn Gott seinen Geist an sich selbst zurückzöge, würde alles insgesamt in nichts versinken. Und wenn Jesus Christus, der Heiland, der gekreuzigte und auferstandene Herr, nicht das Alta Panta trüge durch die Kraft seines Wortes, dann würde alles Lebendige und alles Tote, auch alle Materie, wieder in nichts versinken. Aber er erhält die Welt. Er ist es, der als der Logos, als die Logik alles Erschaffenen, alles am Dasein erhält, bis zu jenem Tag des Gerichtes, wo eine neue Erde und neue Himmel entstehen werden. Und damit wollen wir schließen. Wir haben in einigen wenigen Skizzen hineingeschaut und uns die Herrlichkeit unseres geliebten Herrn angeschaut. Vielleicht habe ich Ihnen etwas Appetit gemacht, dass Sie einmal selbst diese wunderbaren Zusammenhänge lesen und assimilieren, sodass sie Ihr Eigentum werden, Eigentum Ihres Geistes und Ihrer Seele.
Lehr- und Hirtendienst.